Ja, lasst uns noch zusammen beten. Danke, teurer Heiland, dass wir heute wieder in dein Wort schauen können, dass wir das haben und dass wir so viel lernen können. Ich danke dir auch ganz speziell für deinen großen Apostel, den wir beobachten schon so seit einiger längerer Zeit. Und wir müssen einfach staunen, wie du wirkst und damals gewirkt hast und auch heute wirkst. Lass uns heute etwas verstehen, was du uns zu sagen hast und auch von Apostel Paulus lernen. Segne uns heute Abend. Amen. Ja, schönen guten Abend an euch, die ich hier begrüßen darf und auch alle, die von zu Hause aus zuschauen, zuhören. Da wir Paulus schon jetzt seit längerer Zeit beobachten, was für ein Bild würdest du, wenn du jetzt gefragt würdest, wer ist Paulus, wer ist das, wie ist er, was ist das für eine Person gewesen, was würdest du sagen? Wenn du jetzt überlegst, aha, das, was wir gelesen haben, was würdest du sagen? Drei spezielle Punkte habe ich mir so vor Gedanken gemacht darüber, was ich sagen würde, das beschreibt Paulus. Ja, so ist er. Zum Beispiel, er lebt nicht für sich, sondern für Gott und für seine Mitmenschen. In Philipper 1, Vers 21 sagt er, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Das ist Paulus, das ist seine Aussage, ja, die kennen wir von ihm. Und in Apostelgeschichte 20, Vers 31, das haben wir vor kurzem erst durchgenommen, da sagt er, darum wacht und denkt daran, das spricht er zu den Ältesten in Ephesus, ja, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Das ist Paulus' Werk. Oder ein zweiter Punkt. Er erklärt seine Motivation, warum er es so tut. In 2. Korinther 5, Vers 14, die zweite Hälfte, vom Anfang, aber ich lese es nicht ganz durch, nur den ersten. Denn die Liebe des Christus drängt uns. Und Philipper 3, Vers 12, da steht, nicht, dass ich es schon erlangt hätte und schon vollendet wäre, ich jage aber danach, dass ich es auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Er sagt quasi, ich kann nicht anders, als so zu machen, als so zu leben. Und den dritten, so einen Punkt, ich finde den fast als größten Punkt, sehr wichtigen Punkt als Menschen, obwohl die Erfolge seiner Arbeit immens sind. Ja, er hat ja in vielen Teilen, an vielen Stellen Gemeinden gegründet und viele Gläubige, es gab viele Menschen, die sich bekehrt haben, Tausende, viele, viele Tausende, kommt Paulus als ein demütiger, von seinem Herrn abhängiger Diener nach Jerusalem. Wir haben ja beobachtet, dass er unterwegs war. Er sagt in dem letzten Kapitel, da spricht er davon, dass ich bin gebunden im Geist, gehe ich jetzt nach Jerusalem. Das kann man vielleicht so missverstehen. Was heißt denn jetzt gebunden im Geist zu sein? Aber die russische Übersetzung sagt zum Beispiel, ich werde geleitet, ja, vom Heiligen Geist geleitet. Vadimi Duchem Svetim, ja, der ist, also der empfindet es schon so, dass Gott mich dahin drängt zu gehen. Und obwohl er weiß, dass dort Probleme sein werden, ja, er weiß es, dass dort auf mich Probleme warten, aber er geht dahin und er sagt sogar, als die Leute ihn abbringen wollten davon und weinen und geh doch nicht dahin, dann sagt er, was macht ihr da? Ihr brecht mir mein Herz und ich will es tun. Ich will mich nicht nur binden lassen, sondern ich bin noch bereit zu sterben für Jesus. Und dieser Mann kommt jetzt nach Jerusalem und das ist die Situation, die wir heute vor uns haben. Paulus kommt nach Jerusalem und ich lese Apostelgeschichte 21, es geht ab 17 bis zum Ende des Kapitels. Ich werde es aber nicht komplett erst durchlesen, sondern ich werde gleich, werden wir uns es anschauen. Ab Vers 17. Und als wir in Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder mit Freuden auf. Am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten fanden sich ein. Ich weiß jetzt nicht, welche Brüder es sind, die ihn mit Freuden aufnehmen. Aber wir sehen da eine steigende Tendenz. Ja, wir als Paulus sich bekehrt hatte und nach Jerusalem kam später, da war Misstrauen. Ja, die Menschen hatten Angst vor ihm, weil, ja, wer weiß, ja, wir kennen ihn als Verfolger und jetzt ist er da als Prediger, großer Prediger, ja, wer weiß, was dahinter stecken kann. Ja. Also ganz natürlich diese Reaktion von den Menschen. Und als er zum zweiten Mal nach Jerusalem kommt, wir wissen, dass es damals mit Barnabas war, als sie wegen diesem, wie die Heiden jetzt mit dem Evangelium, mit dem Glauben und Gesetz, wie sie damit umgehen sollen, sind ja Paulus und Barnabas nach Jerusalem gegangen. Und da wurden sie von den Ältesten, und das muss ich betonen jetzt, oder will ich betonen, sie wurden von den Ältesten und Aposteln empfangen. Ja, als sie dahin kamen, zu diesem Konzil, da wurden sie empfangen von den Ältesten und Aposteln. Und da war, gut, das kann man jetzt nicht so sehen, da war schon eine kleine Vorsicht da, als er dahin kam. Aber jetzt kommt er nach Jerusalem und die Brüder nehmen ihn mit Freuden auf. Es gab eine Verbesserung der Beziehung. Ja? Sie haben viel gehört über Paulus, der dient, der viel tut. Und er ist einer von ihnen, der wirklich dieses Werk des Evangeliums weiterbringt. Und hier werden aber nur die Ältesten gemeint. Ja? Am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten fanden sich ein. Es wird hier angenommen, dass die Apostel wahrscheinlich irgendwo im Dienst waren, im Evangelistendienst, was auch immer, dass sie da wohl nicht waren, also in Jerusalem zu dieser Zeit. Und es wird noch angenommen, dass es wohl bei 70 Älteste gegeben haben sollte dann zu der Zeit. Aber vielleicht ist das auch nur eine Legende, weil es gab ja 70 im Sanhedrin, gab es 70 Mitglieder und Sanhedrin war ja die oberste Staatsgewalt. Und das war jetzt einfach vielleicht auch dahin projiziert, dass hier in der Gemeinde auch 70 Älteste sein müssen. Aber es waren sehr viele Gläubige da in Jerusalem. Wir werden das lesen weiterhin, ein bisschen später. Und nachdem nachdem er sie begrüßt hatte, erzählte er alles bis ins Einzelne, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Ich möchte es betonen, was Gott getan hat. Ja. Er stellt also durch seinen Dienst, ich habe gedient, aber Gott hat gewirkt. Ja, so stellt Paulus das hin. Und ich denke, das sollten wir auch nicht anders betonen, weil Apostel Paulus sagt von sich, also, dass er lernt, demütig zu sein. Ja. Nein, nicht mit diesen Worten, aber dieser Sinn ist da drin. Und sie aber, Vers 20, sie aber priesen den Herrn, als sie dies hörten. Und sie sprachen zu ihm: Bruder, du siehst, welch große Zahl von Juden gläubig geworden ist und alle sind Eiferer für das Gesetz. Und hier ist es etwas interessant. Ja, einmal zu der großen Zahl, wie die hier steht. Bruder, du siehst, welch große Zahl von Juden gläubig geworden ist. Hier wird es wird genannt Myriades, ja, Myriaden. Und in Mehrzahl, Myriaden sind 10.000. In Mehrzahl, also es sind Zehntausende Gläubige gibt es da mittlerweile. Und alle sind Eiferer für das Gesetz. Und wir sollten jetzt hier nicht denken, dass sie im Gesetz festgeblieben sind, ja, also fest verankert. Die haben sich zu Christus bekehrt. Das sind wirklich Gläubige, die gerettet werden durch Christus. Aber sie befolgen bis zu 100% das Gesetz. Für die ist das so natürlich, das Gesetz zu befolgen, dass es einfach undenkbar ist, das nicht zu machen. Für sie ist das ein Problem, zu begreifen, dass das Gesetz nicht ausreicht. Aber sie befolgen das Gesetz. Und das ist hier so sehr klar zu verstehen oder zu erkennen, dass sie sich nicht vom Gesetz absagen, weil das hier auch gesagt wird von ihm. Ja? So, und das steht jetzt hier weiter. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, du würdest alle Juden, die unter den Heiden sind, den Abfall von Mose lehren und sagen, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden und nicht nach den Gebräuchen wandeln. Und wenn wir uns nur erinnern an diese Situation, die Petrus hatte ja eine Vision, als er in Joppe war, dass ein leinenes Tuch aus dem Himmel herabgelassen wurde mit allen Tieren, vierfüßigen Tieren steht da, ja, und kriechenden Tieren, alles war da drin. Und Gott sagt zu ihm, oder eine Stimme sagt zu ihm, schlachte und iss. Wir haben dieses ja gesehen und untersucht diese Situation. Petrus hat genau verstanden, worum es da ging. Er hat verstanden, dass es Gott ist, der ihm jetzt zeigt, er soll nichts für unrein erklären, was Gott gereinigt hat. Das heißt, er hat es auch begriffen, dass er zu den Heiden gehen darf. Und er ging zu dem Heiden, zu dem Cornelius damals. Und er ist in seinem Haus gewesen und er hat mit ihnen gegessen, was undenkbar war für Juden. Aber weil Petrus diese Offenbarung hatte, er hat es begriffen, worum es ging. Und selbst er hatte Probleme damit. Ja, wenn wir uns erinnern, Paulus schreibt zu den Galatern von dieser Situation, als Petrus nach Antiochia kam und auch mit den Heiden da gegessen hatte, was dann geschrieben steht, weil das wahrscheinlich das Allerschlimmste war, zu essen mit den Heiden. Und später, als noch andere Juden aus Jerusalem kamen, dann hat er sich distanziert von denen, ja, weil er sich vor denen fürchtete, weil er... Paulus sagt ja, dieses war eine Heuchelei, was da war. Selbst Barnabas war eingesteckt zu heucheln. Und Petrus, der eine Offenbarung hatte, dass das richtig ist, so zu machen, wenn Gott geheiligt hat, ist das heilig und nicht unrein. Selbst er hat Probleme damit später, ja. Und man bedenke, all diese vielen tausende Juden, die diese Offenbarung nicht hatten, für die war das absolut undenkbar. Mit den Heiden mit einmal so einen Umgang zu haben. Und sie hören von Paulus, der lehrt alle Juden, das so zu machen. Es ist, denke ich, für uns gar nicht mal so einfach zu verstehen, all dieses. Aber wir wissen, dass Paulus nicht den Abfall vom Gesetz lehrte, sondern die überragende Stellung Christi. Und man geht davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt, als Paulus jetzt nach Jerusalem kommt, da hat er mittlerweile den Römerbrief geschrieben. Ja, in dem Römerbrief steht, dass allein durch die Gnade und nur durch den Glauben an Christus werden verdammungswürdige Menschen gerettet. Ja, das steht in dieser Sinn ist es eigentlich vom Römerbrief. Und er hat auch den Galaterbrief geschrieben. Schon zu diesem Zeitpunkt, ja, indem er sagt, dass lehrt, das Unvermögen des Gesetzes, den Menschen zu rechtfertigen. Allein durch Glauben wird der Mensch gerechtfertigt. Und dies ist eine brenzlige Situation jetzt in diesem Moment, weil Paulus hat ja das von sich gegeben. Er hat so quasi, der hat so gelehrt, ja. Und die Menschen haben ihm gesagt, du lehrst den Abfall vom Gesetz. Und das sind ja jetzt einfach Verleumdungen, die da so sind. Und Paulus lehrte jetzt nicht den Abfall vom Gesetz, sondern die alles überragende Rettungstat Jesu am Kreuz. Und das ist interessant, dass Paulus jetzt in dieser Situation so in dieser Zwickmühle ist. Er hat das geschrieben, er muss das eigentlich erklären, was das bedeutet. Weil die Juden begreifen es nicht unbedingt. Sicherlich ist da noch viel, was die Zungen so machen. Ja? Wir kennen ja solche Situationen, wenn irgendwas geschieht und einer trägt es weiter und er schmückt es aus. Die Geschichten kommen oft anders an, als sie losgeschickt wurden. Wir kennen ja dieses Spiel, wie sagte man das? Slow money telefon oder wie? Ja, wenn der eine das was sagt ins Ohr und dann geht das weiter, das am Ende kommt komplett was anderes raus. So ist eigentlich Gerücht, ja. So entsteht Gerücht und so schlimm ist Gerücht. Und das ist jetzt auch hier der Fall bei Apostel Paulus. Ja, wir gehen weiter. Was ist nun zu tun? Vers 22. Auf jeden Fall muss die Menge zusammenkommen, denn sie werden hören, dass du gekommen bist. Eine Betonung hier, Paulus ist mittlerweile eine Berühmtheit, weil hier sagt er, dass du gekommen bist. Ich denke, wenn ich dahin komme oder du dahin kommst, das wird keinen interessieren. Ja? Da werden höchstens Hunde bellen, weil du nicht dahin gehörst, die dich nicht kennen. Aber sonst ist nichts. Aber Paulus ist eine Berühmtheit, weil du gekommen bist. Es wird bekannt sein. Weiter, so tu nun das, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf sich haben. Es ist, geht man davon aus, dass es ein Nazaräergelübde ist. Diese nimmt zu dir, lass dich reinigen, ein Rituell, und reinigen mit ihnen und trage die Kosten für sie. Dass sie das Haupt scheren lassen, so können alle erkennen, dass nichts ist an dem, was über dich berichtet worden ist, sondern dass auch du ordentlich wandelst und das Gesetz hältst. Und da ist es jetzt interessant mit diesem Nazaräergelübde, dadurch, dass sie sich das Haupt scheren lassen, erklärt es schon, dass es das Nazaräergelübde war, das diese vier Männer hatten. Und wir wissen ja, dass Paulus auch selbst vor kurzem ein Nazaräergelübde hatte und sich die Haare in Kenchrea, wissen wir ja, in Kenchrea seine Haare abgeschoren wurden. Interessant ist jetzt, er soll sich reinigen und dann auch noch diese vier Männer begleiten in ihrem... Das ist ja eine ganze Geschichte da. Ja. Er muss sich reinigen, rituell reinigen. Das ist nicht einfach nur waschen, sondern da gab es eine spezielle Reinigung mit dem Reinigungswasser von der Asche einer roten Kuh. Ich denke, das ist ein Begriff, wenn man sowas hört, dass man das gelesen hat im Alten Testament. Da gibt es dieses Reinigungswasser von einer roten Kuh. Und das wurde nämlich von, Gott sagte zu Mose, lass eine rote Kuh zu dir bringen. Und diese Kuh musste dann geschlachtet werden und sie musste verbrannt werden. Sie musste komplett verbrannt werden, mit allem, was in ihr ist, alles. Und dann musste noch Karmesin, da musste am besten, wir schauen da einmal rein, das ist in 4. Mose 6, steht das? 4. Mose 6 ist über Nazaräer, das ist 4. Mose 19. Der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach, dies ist eine Gesetzbestimmung, die der Herr geboten hat, indem er sprach, sage den Kindern Israels, dass sie zu dir eine rote, junge Kuh bringen, die makellos ist und kein Gebrechen an sich hat und auf die noch kein Joch gekommen ist. Und ihr sollt sie dem Priester Eleazar geben und er soll sie vor das Lager hinausführen und man soll sie dort vor seinen Augen schächten. Danach soll Eleazar, der Priester, mit seinem Finger von ihrem Blut nehmen und von ihrem Blut siebenmal gegen die Vorderseite der Stiftshütte sprengen. Und die junge Kuh soll er vor seinen Augen verbrennen lassen. Ihre Haut und ihr Fleisch, dazu ihr Blut samt ihrem Mist, soll man verbrennen. Und der Priester soll Zedernholz und Isop und Karmesin nehmen und es mitten in das Feuer werfen, in dem die junge Kuh verbrannt wird. Also das ist ein Opfer, das gebracht werden musste für dieses Reinigungswasser, das sie gebraucht haben später. Ja? Und dann musste, also wenn das gemacht ist, wenn das alles verbrannt ist, dann musste der Priester seine Kleider waschen und sein Fleisch waschen oder baden und er war unrein bis zum Abend. Und der das verbrannt hatte, genauso unrein bis zum Abend. Und dann sollte ein Reiner das machen mit dieser Asche, die aufsammeln und irgendwo auf einen reinen Ort bringen und dort sollte das aufbewahrt werden. Und diese Asche, die wurde dann mit Wasser vermengt, ich weiß es nicht zu welchen Teilen, wurde mit Wasser vermengt und dieses ist das Reinigungswasser, mit dem man sich reinigen musste, wenn man einen Toten oder mit Toten irgendwo in Berührung kam, mit einer Leiche oder mit dem Zelt, wo eine Leiche war oder mit einem Grab. Ja, das steht da alles, ich wollte es jetzt nicht so viel lesen, deswegen sage ich das nur so, ich denke, es ist etwas schneller. Und immer, wenn ein Mensch irgendwo mit einer Leiche in Verbindung kam, musste er sich so mit diesem reinigen lassen. Und dann steht das sogar, wenn er das nicht macht, wenn er sich nicht reinigen lässt, dann verunreinigt er dadurch die Wohnung Gottes und er muss ausgetilgt werden aus dem Volk. Also ist das etwas, was einen zwingend, also musste man unbedingt machen. Und was noch interessant war, diese Reinigung, das dauerte 7 Tage. Am dritten Tag musste er dann besprengt werden mit diesem Reinigungswasser und noch am 7. Tag musste er besprengt werden. Und dann ist er zum Abend des 7. Tages ist er rein. Und diese Reinigung musste Paulus durchmachen. Also er musste sich reinigen lassen, weil er rituell unrein war. in der ganzen Zeit, dass er im Heidentum war, und mit Sicherheit, oder geht man davon aus, dass er irgendwo mit Tod in Berührung kam, oder dass er vielleicht irgendwo jemand beim Sterben dabei geholfen hat, wie auch immer. Ich meine jetzt nicht Sterbehilfe geleistet, sondern dabei war, als der Mensch starb, dass er, versteht mich bitte richtig. Ja, es ist ja unweigerlich, denn wenn ein Pastor hat damit zu tun, und hier ist Paulus ja gerade in Ephesus zum Beispiel 3 Jahre gewesen, ja, und er hat, denke ich, unweigerlich damit zu tun gehabt. Und er war jetzt unrein und er musste diese Waschung durchmachen. Und übrigens, ich stütze mich jetzt auf die Aussage von Roger Libby, diese Opferungen von dieser roten jungen Kuh wurden in der ganzen Geschichte von Israel von Mose an, bis der Tempel zerstört wurde im Jahr 70 nach Christus, 9-mal wurde so eine Kuh geschlachtet. Es ist verwunderlich, ich meine, ich habe mir da nie Gedanken gemacht, aber wir wissen, dass wie viele tausende Schafe und Rinder und Widder geopfert wurden bei Festen zum Beispiel. Aber diese rote junge Kuh wurde 9-mal geschlachtet und geopfert, also verbrannt. Na, weil das auch sehr lange hielt. Ja? Man hatte ja irgendwo einen Haufen Asche, der dann für lange, dann nahm man ein bisschen was davon und so hatte man immer was. Und was noch interessant ist, möchte ich so einschieben, was der Roger Liebe sagt, es soll ja nochmal den dritten Tempel geben und jetzt gab es keine roten Kühe mehr. Wenn irgendwann nochmal wieder diese Verbrennung stattfinden soll, dann gibt es keine roten Kühe. Und dann hat man irgendwo in USA, Mississippi, da hat ein Farmer sich gemeldet, ich habe so rote Kühe. Und dann ist man hingefahren und geguckt, ja, das kommt schon hin, hat man die irgendwo mitgenommen und noch mit Zucht so perfektioniert. Also die sind wieder da. Ja. Das für den dritten Tempel ist gesichert, die rote Kuh. Und laut der rabbinischen Literatur sollte die 10. junge Kuh vom Messias selbst geopfert werden oder verbrannt werden. Und prompt nach der 9. Kuh gibt es keinen Tempeldienst mehr. Ja, also das kann nicht weiterlaufen. Aber es muss irgendwann noch weiterlaufen. Ja, diese Reinigung hatte Paulus dann auf sich genommen, oder er sollte das jetzt machen. Und das dauert ja 7 Tage, das hatte ich jetzt erwähnt, das kann man danach lesen. Und dann steht da mit ihnen, ja, und er sollte diese Reinigung machen und dann trage die Kosten für sie. Ja, die Kosten für diese 4 Personen, die dieses Gelübde auf sich hatten. Und das wird ein Zeichen sein, dass du dem Gesetz treu bist, wenn du das machst. Und was das auf sich hat, ich hatte letztes Mal gerade dieses auch beobachtet oder das gerade gemacht, als Paulus selbst dieses Gelübde hatte und ein Nazirea, wie das da stand, er durfte nichts vom Weinstock essen, er durfte seine Haare nicht schneiden und er durfte auch zu keinem Toten gehen. Selbst wenn es ein naher Verwandter ist, er durfte nicht berühren, ja, solange er Nazirea ist. Sonst hat er sein Gelübde, also ist dann aufgehoben und er muss es von vorne anfangen. So, und wenn dieses zu Ende geht, dieses Gelübde, dann gibt es in 4. Mose 6, gibt es dann ganz klare Voraussetzungen oder Vorgaben, wie dann gemacht werden soll. Und das ist das Gesetz des Nazireas. Wenn die Zeit seiner Weihe erfüllt ist, soll man ihn an den Eingang der Stiftshütte führen. Und er soll dem Herrn seine Opfergabe darbringen, ein einjähriges makelloses Lamm als Brandopfer und ein einjähriges makelloses weibliches Lamm als Sündopfer und einen makellosen Widder als Friedensopfer und einen Korb mit ungesäuertem Kuchen aus Feinmehl mit Öl gemengt und ungesäuerte Fladen mit Öl gesalbt, samt dem dazugehörigen Speisopfer und den dazugehörigen Trankopfern. Und der Priester soll es vor dem Herrn darbringen und soll sein Sündopfer und sein Brandopfer opfern. Und er soll dem Herrn den Widder als Friedensopfer opfern, samt dem Korb mit dem Ungesäuerten. Auch soll der Priester das dazugehörige Speiseopfer und das dazugehörige Trankopfer opfern. Es ist richtig schwierig, was die da zu machen hatten damals. Der Nazirer aber soll sein geweihtes Haupt scheren vor dem Eingang der Stiftshütte und er soll sein geweihtes Haupthaar nehmen und es auf das Feuer legen, das unter dem Friedensopfer ist. So, und dann ist das dann noch, was dann noch gemacht werden sollte. Das ist eigentlich so ziemlich alles, was der Nazirer machen sollte. Und dann gehört da etwas noch dem Priester von dem Webopfer. Es ist sicherlich nicht ganz günstig gewesen oder nicht billig gewesen, da ein Lamm, noch ein Lamm und dann noch den Widder zu kaufen. Oder er musste das ja bezahlen, Paulus jetzt, ja. Und das viermal. So wie ich das zumindest verstehe, galt das nicht, dass ein Widder, den konnte man für alle nehmen. Ich verstehe das einfach, das war pro Person so. Obwohl das vielleicht auch nicht eine große Rolle spielt für uns heute, aber für Paulus, ob er jetzt einmal oder viermal den Satz bezahlt, ist es schon ein Unterschied. Nur er hatte das vorgehabt oder hat es gemacht wahrscheinlich. Und ja, wie gesagt, vorhin in Apostelgeschichte 18 lesen wir, dass Paulus selbst ein Gelübde hatte und auch, dass er Timotheus beschneiden ließ, zeigt, dass Paulus dem Gesetz nicht abgeschworen hatte. Er hat sich nicht vom Gesetz abgesagt, ja? Er hält sich ja dran. Und dann sagen sie noch die Ältesten, was aber die gläubig gewordenen Heiden betrifft, so haben wir ja geschrieben und angeordnet, dass sie von alledem nichts zu befolgen haben, sondern sich nur hüten sollen vor dem Götzenopfer und dem Blut und vor Ersticktem und Unzucht. Darüber werde ich nichts sagen, weil das, denke ich, eine ganz klare Geschichte ist. So, dann nahm Paulus die Männer zu sich und ging am folgenden Tag, nachdem er sich hatte reinigen lassen. Ja, diese Zeit der Reinigung hatte er gemacht. Und dann mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an. Das muss der siebte Tag gewesen sein, ja. Bis für jeden von ihnen das Opfer dargebracht werden sollte. Und was man hier betonen muss, und ich denke, euch auffällt, er, der große Apostel, unterordnet sich dem Willen der Ältesten. Und das ist hier auch kein Kompromiss, den er eingeht. Ja, er sagt, ja, ich denke zwar anders, aber okay, um jetzt Frieden zu bewahren oder zu stiften, wie auch immer, mache ich das. Okay, ich habe zwar eine andere Meinung, aber ich mache das jetzt. So ist das nicht. Ja? Diesen Gedanken sollten wir auch nicht haben. Denn er selbst hat ja mit dem Gelübde gezeigt, dass er sich an das Gesetz hält. Nur, es hat sich etwas verschoben, ja, die Wichtigkeit, die alleinige Wichtigkeit des Gesetzes zur Errettung, das hat er begriffen, dass das nicht ausreicht. Das Gesetz reicht nicht aus, das Gesetz zeigt eigentlich nur, wie verdorben der Mensch ist. Ja, Gott verlangt von dem Menschen, das und jenes zu machen, zu halten und nicht zu tun und zu tun. Und das Gesetz zeigt, dass der Mensch es nicht machen kann. Aber dass die Errettung, die Rechtfertigung nur durch Christus geschieht, das ist unmissverständlich in den Schriften von Paulus zu begreifen oder zu verstehen. Und in 1. Korinther 9, Verse 20 bis 23, da sagt Paulus, ja, den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Er ist allem, was er sagt später, ich bin allen alles geworden, damit ich etliche gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Und das, was er jetzt hier macht mit diesem Reinigen und mit dem Bezahlen von den Opfern, zeigt er, ich bin nicht gegen das Gesetz. Ich halte selbst das Gesetz. Aber ich werde nicht durch das Gesetz gerettet. Und er sagt ja, das kann man vielleicht missverstehen, wenn er sagt, wenn ihr euch beschneidet, dann seid ihr aus der Gnade gefallen. Ja, so in etwa klingt das da. Er meint ja bestimmt nicht nur diese Verstümmelung oder dieses, was man da macht, sondern dass das ist, was uns rettet. Wenn ich das mache, um gerettet zu werden, dann bist du aus der Gnade gefallen. Ja? Das muss man, denke ich, da klar verstehen, dass Paulus hier nicht ein Heuchler ist, ja? Dass er eigentlich so denkt, aber anders macht. Und dann geht es hier ganz interessant weiter, ab Vers 27. Als aber die 7 Tage zu Ende gingen, brachten die Juden aus der Provinz Asia, die ihn im Tempel sahen, die ganze Volksmenge in Aufruhr und legten Hand an ihn und schrien: Ihr israelitischen Männer, kommt zu Hilfe! Das ist der Mensch, der überall jedermann lehrt gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte. Dazu hat er auch noch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte entweiht. Sie hatten nämlich vorher in der Stadt den Epheser Trophimus mit ihm gesehen und meinten, Paulus habe ihn in den Tempel geführt. Diese Juden aus der Provinz Asia, vermutlich sind sie aus Ephesus, weil sie diesen Epheser Trophimus kennen. Ein Gedanke ist mir so einfach in den Kopf gekommen. Jakob hatte es erwähnt, dass Er hatte sich vorgenommen, nach Jerusalem zu fahren, zu segeln oder mit dem Schiff zu fahren. Und er hatte erfahren, dass es einen Anschlag geben sollte. Und er hat sich vielleicht deswegen entschieden, zu Fuß zu gehen, eine Strecke. Und mir kam so ein Gedanke, dass die Leute, die damals dort waren, Jakob hat auch noch erwähnt, das waren viele Reisende zum Fest hin. Und jetzt in Jerusalem sind Tausende und Abertausende Menschen zum Fest gekommen. Und möglicherweise sind gerade die Leute, die dort ihn eventuell unterwegs verschwinden lassen wollten, jetzt hier. Und hier ist er, dieser Mensch. Jetzt müssen wir den aber kalt machen. Und das könnte sein, ja, aber es sind zumindest Juden aus der Provinz Asia. Und sie erkennen diesen Trophimus, dass er ein Epheser ist. Und vermutlich sind das dann die Menschen von da. Also das denke ich, ist einfach für mich so eine logische Erklärung. Aber wenn wir jetzt uns überlegen, wie Sie sagen, er hat auch Griechen in den Tempel geführt. Und für einen Nichtkenner des Gesetzes wäre das vielleicht irgendwo möglich, aber nicht für Paulus. Paulus kennt ja das Gesetz sehr gut. Er war ja sehr drin im Gesetz und er weiß, dass jeder Nicht-Jude, wenn der in den Tempel geht, das ist sein Todesurteil. Und es gab auf dem Gelände, dem Tempelgelände gab es, wir wissen, den Vorhof der Frauen, das gab einen Vorhof der Heiden zum Beispiel, ja, und beim Vorhof der Frauen, da gab es einen Vorhof für die Nazireer. Also es gab da schon alles ganz klar geregelt. Ja. Und Paulus weiß doch ganz genau, wenn er diesen Trophimus da reinführt, dass der ist tot, aber auf jeden Fall, weil es gab da bei dieser Abgrenzung von dem Vorhof der Heiden und weiter, da gab es eine Abgrenzung mit steinernen Tafeln, sondern es gibt auch immer noch, also man hat gefunden, steinerne Tafeln, wo der Text draufsteht, also ich sage es jetzt in meinen Worten, weil ich das nicht übersetzen kann. Wenn du hier übertrittst als Nicht-Jude, ist die Konsequenz der Tod. Das ist unweigerlich. Und interessanterweise ist auch noch, dass die Römer den Juden diese Möglichkeit zu töten weggenommen hatten. Und das geschah, soviel ich gelesen hatte, 6 Monate vor der Kreuzigung. Das passt ja eins ins andere, ganz genau. Jesus sollte nicht gesteinigt werden, sondern gekreuzigt werden. Nicht die Juden durften ihn umbringen, sondern es sollten Heiden machen. Und die Juden durften es noch nicht mal machen, ja, weil die Römer denen diese Möglichkeit genommen haben. Deswegen mussten sie den Römern dieses abgeben. Und die Römer haben ihn gekreuzigt, damit alles läuft, wie es geschrieben steht. Und die einzige Möglichkeit war, wo die Juden jemanden töten durften, von den Römern aus, ja, die töten durften, das war, wenn man als Nicht-Jude in den Bereich der Juden ging, auf dem Tempelplatz. Das war die einzige, beziehungsweise das weiß ich nicht von sich, von mir aus, das habe ich, meine ich, auch von Roger Liebe gehört, dass das die einzige Möglichkeit war, die denen geblieben war. Und so musste die Steinigung damals von Stephanus ein Verbrechen gewesen sein, im doppelten Sinne. Als Juden durften sie das gar nicht machen, weil die Römer denen das verboten hatten. Und dass sie ihn einfach so ohne Gerichtsverhandlung umgebracht haben, das ist ja noch ein Vergehen dazu, ein doppeltes. So, und hier steht ja, dass sie, er hat auch die Griechen in den Tempel geführt und damit hat er den Tempel entheiligt. Somit hat er auch für sich das Todesurteil gesprochen. Ja, weil er hat das ja jetzt dadurch verunreinigt, den Tempel. Also wird er auch umgebracht. Und dann steht das da weiter, Vers 29. Sie hatten nämlich ja, den Trophimus gesehen. Und dann ab 30, da kam die ganze Stadt in Bewegung und es entstand ein Volksauflauf und sie ergriffen den Paulus und schleppten ihn zum Tempel hinaus und sogleich wurden die Türen verschlossen. Als sie ihn aber zu töten suchten, das durften sie dann in diesem Fall machen, kam die Meldung hinauf zu dem Befehlshaber der Schar, dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Der nahm sogleich Soldaten und Hauptleute mit sich und eilte zu ihnen hinab. Vielleicht fällt euch jetzt auf, wir haben darüber gesprochen, dass man, wenn man nach Jerusalem geht, immer hinaufgeht und von Jerusalem weg, dann geht man hinab. Und jetzt steht das hier aber auch so. Ja? Sie sind ja in Jerusalem auf dem Tempelplatz und da kam die Meldung zu dem Befehlshaber hinauf und er kam mit den Soldaten halt zu ihnen hinab. Und dafür bitte ich jetzt einmal das Bild einzustrahlen, dass ist, glaube ich, etwas interessant. Das ist eine Nachbildung in Jerusalem im Museum. So sollte das ausgesehen haben. Das ist der Tempelplatz. Wenn ich recht habe, ich habe gelesen, dass dieses soll wohl 500 mal 300 Meter sein, dieser Platz. Ja? Der ist immens groß. Und der Tempel da drinnen, er ist auch sehr, sehr groß. Das ist der Tempel des Herodes. Der hat ihn ja sehr, sehr ausgebaut. Er ist unheimlich groß gewesen. Und übrigens, was vielleicht interessant ist, wir lesen, dass Jesus in der Halle Salomos unterwegs war. Aus der Bibel kennen wir diesen Ausdruck oder diesen Begriff. Und dieses, was rot überdacht ist, das soll die Halle Salomos sein, wo Jesus dann war. Und dort, da oben, das ist die Burg. Ja, die ist etwas höher als der ganze Platz. Und dadurch konnten sie von oben immer alles beobachten. Denen war alles hier wie auf der Hand. Und da waren um die 1000 Leute stationiert. Und deswegen konnten sie immer alles beobachten und konnten eingreifen. Weil das einfach eine potenzielle Gefahr war. Potenzielle Gefahr war dieser Platz, weil da so viele Leute waren, dann oft versammelt waren und da gab es dann Aufruhr. Und dann haben sie das immer schön beobachtet und kontrollieren können. Das finde ich ist in dem interessant, dass man solche Ausdrücke, die man so liest, ja hinauf und hinab und so weiter, weiß man nicht, was man damit anfangen kann. Aber die Römer haben sich das schon ganz gut ausgedacht. Und das ist, soll wohl auch ein Werk von Herodes gewesen sein, diese Burg Antonia, die dort steht. So, der nahm sogleich Soldaten und Hauptleute mit sich und eilte zu ihnen hinab. Als sie aber den Befehlshaber und die Soldaten sahen, hörten sie auf, den Paulus zu schlagen. Da kam der Befehlshaber herzu und verhaftete ihn und ließ ihn mit zwei Ketten fesseln und erkundigte sich, wer er denn sei und was er getan habe. In der Menge aber schrien die einen dies, die anderen das, und da er wegen des Tumultes nichts Gewisses erfahren konnte, befahl er, ihn in die Kaserne zu führen. Als er aber an die Stufen kam, musste er von den Soldaten getragen werden, wegen der Gewalttätigkeit der Volksmenge. Denn die Masse des Volkes folgte nach und schrie hinweg mit ihm. Und als Paulus in die Kaserne geführt werden sollte, sprach er zu dem Befehlshaber, darf ich etwas zu dir sagen? Er aber sprach, du verstehst Griechisch? Bist du also nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen einen Aufruhr erregte und die 4000 Mann Meuchelmörder in die Wüste hinausführte? Hierzu wollte ich einen Kommentar aus meiner Bibel hier lesen. Das habe ich nie gewusst und mir nicht Gedanken gemacht. Ist aber vielleicht interessant. über diesen Ägypter. Der Ägypter war ein falscher Prophet, der einige Jahre zuvor verheißen hatte, er werde die Römer vertreiben. Bevor er jedoch seinen Plan ausführen konnte, wurden seine Streitkräfte von den römischen Truppen unter der Führung des Statthalters Felix angegriffen und vernichtend geschlagen. Obwohl mehrere hundert seiner Anhänger getötet oder gefangen genommen wurden, konnte er selbst entkommen. Und Lysias ist der Befehlshaber von dieser ganzen Schar, dachte, dieser Redelsführer sei zurückgekehrt. Also Paulus wäre diese Person, ja. Und dass die Menschen ihn jetzt geschnappt haben. Und weil er weiß ja nicht, was das für eine Person ist, wer dieser Paulus ist, den die Menschen hier umbringen wollen. Aber Paulus sprach, ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Zilizien. Ich bitte dich, erlaube mir, zum Volk zu reden. Wir werden uns erinnern, da steht, als sie aber den Befehlshaber und die Soldaten sahen, hörten sie auf, den Paulus zu schlagen. Also Paulus wurde nicht nur festgehalten, ja? Er wurde auch geschlagen. Und das ist nicht zum ersten Mal, dass Paulus geschlagen wird. Aber interessanterweise gibt es hier keinen Zornausbruch bei ihm und keinen Wutanfall. Und er will sie jetzt nicht alle hier, wer weiß was, androhen. Das werden wir nächstes Mal lesen, wie er mit ihnen spricht, mit den Menschen, als er das dann, was hier weiter steht. Und als er ihm die Erlaubnis gab, stellte sich Paulus auf die Stufen und gab dem Volk ein Zeichen mit der Hand. Und als alles still geworden war, redete er sie in hebräischer Sprache an und sagte, Kapitel 22. Ja, das geht dann weiter im Kapitel 22. Aber dort steht, ihr Männer, Brüder und Väter, hört jetzt meine Verteidigung. Ich finde, dieser Paulus, er lernt von Christus, nicht sauer und böse zu sein auf Menschen, die mir was Schlechtes tun. Wie leicht ist es bei uns, gerade anders zu sein? Wie schwer ist es, sich zu konzentrieren, sich zu Ruhe zu bewegen, zu zwingen, wenn wir schlecht behandelt werden? Und Paulus wird geschlagen, sie wollen ihn umbringen, aber er liebt das Volk, er liebt die Menschen. Das ist eine Übersicht, die wir heute gemacht haben über diesen Zwischenfall in Jerusalem. Und was mir interessant oder was ich hervorheben wollte, Paulus wird vom Geist geleitet und obwohl er weiß, dass es dort Probleme geben wird in Jerusalem, geht er und ist gehorsam. Er sagt, ich will, weil Christus mich führt, ja, weil ich in Christus gebunden dahin gehe, will ich sogar sterben für ihn. Und als zweites, das Ziel von Paulus ist, das Werk Christi zu vollenden. In Apostelgeschichte 20, Vers 24 sagt er, aber auf das alles, also gerade auf diese Schwierigkeiten, die auf ihn zukommen sollen, sagt er, auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Apostel Paulus ist ein Apostel Jesu. Der ist ein Knecht Jesu, der wirklich so lebt und so lehrt und so die Botschaft weiterbringt, dass Menschen an ihm lernen können, wie Christus ist. Und er sagt es ja auch auf einer Stelle, ahmt mir nach, so wie ich Christus nachahme. Ja? Macht es so wie ich, wenn ich das so mache wie Christus. Man sollte nicht denken, dass man alles nachahmt, was Paulus macht. Auch Paulus machte manchmal Fehler, gerade wenn man daran denkt, wie er mit dem Barnabas nicht zurechtkam wegen dem Markus, wo sie in Zerrissenheit weggingen und das erst später wieder gebessert hat, beziehungsweise wieder geklebt wurde. Ich wünschte, dass diese Geschichte an uns etwas tut. Dass wir an Paulus lernen, trotz der Großen, wenn wir große Dinge tun, auf Gott schauen, denn er tut es und nicht wir. Und wir sind, wie Paulus auf einer Stelle sagt, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Das wünschte ich dir, mein lieber Zuhörer, auch mir. Ich will daran auch lernen, wie Paulus zu sein. Auch wenn ich in gar keinem Fall mich mit ihm vergleichen will. Dem Herrn die Ehre für dies. Amen.